mit Lena und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo, Tatjana.
Hallo, Lena.
Na?
Ach, ich darf nicht schon wieder sagen, dass ich müde bin, glaube ich.
Ich lieb's halt einfach, wenn du wahrscheinlich so in 20 Jahren, wenn wir da noch Audiogeräte haben, dann gucken wir irgendwann auf diesen Podcast zurück und tun den in unseren altertümlichen Kassettenrekorder stecken. Und du willst irgendwas über dich früher so herausfinden. Und das Einzige, was du wissen wirst über dich selber in deinen wilden 30ern, ist, dass du sehr müde warst.
Ich war immer müde. Man muss wieder dazu sagen, wir nehmen heute wieder sehr spät, direkt nach der Folge auf.
Weil es unser busy Terminkalender einfach nicht anders zulässt. Ich bin super busy. Ich bin super beschäftigt, mir einzureden, warum ich nichts für die Uni machen muss und bin super beschäftigt, mich durch ganz Freiburg zu daten. Das nimmt einfach seine Zeit. Es nimmt seine Zeit.
Und ich langweiligerweise bin super busy, weil ich Lohnarbeite, 3 Ehrenämter habe, in einem Verein noch Sport mache. Und was habe ich vergessen? Ich kann mich schon gar nicht dran erinnern.
Du gehst mit mir auch manchmal auf coole Kurztrips.
Stimmt.
Weil treue Bitch-Charming-HörerInnen oder Menschen, die ihre Insta-Welt dadurch verfeinern, uns auf Instagram zu folgen unter Bitch-Charming-Podcast, wissen, dass wir dieses Wochenende bei Lady Gaga waren.
Ah.
Wir haben es wirklich geschafft, uns die ganze Woche nicht mit Corona anzustecken. Mhm. Eine Meisterleistung, würde ich mal behaupten. Und sind dann nach Düsseldorf gefahren. Wir haben es einfach gepackt, unsere 7 Sachen. Sind einfach hingefahren.
Und waren bei Miss Gaga und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch am Prozessieren, was ich in dieser Nacht erlebt, gesehen und vor allem gefühlt habe.
Ja, ich habe auch mich noch gar nicht bei meinen Eltern gemeldet, die dann natürlich auch wissen wollten, wie es war und haben heute gefragt, Lena, du hast dich gar nicht irgendwie gemeldet und irgendwie erzählt und ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, was das war. Mhm. Also vielleicht waren ein paar von euch oder waren einige von euch auch da und durften dem auch beiwohnen, weil wir müssen jetzt mal kurz nochmal fangirlen, was jetzt vielleicht auch nicht so unrelated zum Thema Queer-Feminismus ist, also auf jeden Fall für mich. Mhm. So, ich würde sagen, das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, oder einer der ersten Male, wo ich mich wirklich erinnern kann, dass ich irgendwie anders bin, war, als ich zum ersten Mal das Bad Romance Video gesehen habe.
Mhm.
Vielleicht hast du es gerade vor Augen. Klar, sie hat viele coole und auch für die Zeit crazy Videos. Gerade aus der Ära. Oh, die muss man eigentlich alle nochmal angucken. Aber Bad Romance war wirklich, wo ich mir damals schon gedacht habe, so dieses Frausein, was sie da so verkörpert, hat mich einfach so fasziniert und angesprochen.
Mhm.
Und dieses sehr weibliche, aber sehr unangepasste, dieses Women sein on her own terms hat mich schon wirklich mit so 12, 13, wo ich ihre Videos gesehen hat, so fasziniert. Und seitdem begleitet sie mich einfach, ohne dass ich jetzt die Wände voll mit Gaga-Postern habe, irgendwie durch mein Leben.
Mhm.
Und ja, ich finde sie einfach toll. Und dann zu sehen wirklich, was für ein Jahrhunderttalent sie wirklich ist.
Ja.
Und wie ich aber trotzdem irgendwie ihr abkaufe, was ich keinem anderen Popstar irgendwie, als Superstar, sie ist ja kein Popstar, sie ist ja ein Superstar, abkauft, dass sie ein Mensch ist und es gleichzeitig irgendwie so diese große künstlerische Gabe hat. Also es war einfach,
voll. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, wie eben so die ersten Videos rauskamen. Ich weiß noch, dass ich sie bei Pokerface und Just Dance noch nicht so gefeiert habe, weil ich sie da sehr angepasst, typisch Popstar in Anführungszeichen noch fand. Und bei den späteren Videos dann gemerkt habe, oh mein Gott, das ist einfach eine Künstlerin, die unheimlich extravagant ist, immer auch, oder bei vielen Sachen auch dieses kinky, dystopische Cyborg-Alien-mäßige irgendwie hatte, was ich schon immer sehr gefeiert habe. Also ich war auch ein Mensch, der sich schon immer sehr, sehr für so, ja, Extreme einfach interessiert hat und sie dann da so reingepasst hat. Und was natürlich auch, glaube ich, als queere Person ein wichtiger Punkt ist, also ich hatte ja ein bisschen späteres Outing, habe aber schon irgendwann in den 2010ern Jahren einfach schon bemerkt, so wow, das ist, also klar, erstens ist Lady Gaga selber queer, bisexuell, aber sie war auch immer sehr laut, gerade bei so eigentlich auch populären Veranstaltungen, was Unterstützung für die queere Community angeht. Allen voran war sie eine von den ersten Personen, die auch zum Beispiel Transpersonen so benannt hat, als berühmte Künstlerin, was total faszinierend für mich damals war, weil klar, also die ganzen jungen Gen Zs werden das vielleicht nicht mehr so nachempfinden können, aber in den 2010ern war es als Star außergewöhnlich, wenn du dich für die queere Community eingesetzt hast, so wie sie sich eingesetzt hat für die queere Community. Es war nicht so gang und gäbe, ja, da so laut einfach davon zu sprechen, so ein Ally oder ein Ally damals noch, ich glaube, sie war damals noch nicht offiziell als bisexuell geoutet, meines Wissens nach. Es kam erst ein bisschen später. Und ja, da war das einfach auch noch nicht cool, sondern es war skandalös. Und klar hat man es mal erlebt, dass zum Beispiel eine Cher, die ich auch abgöttisch liebe, eine Dolly Parton, die ich auch abgöttisch liebe, sich für die queere Community eingesetzt haben. Aber da war schon auch öfter mal ein Fokus Richtung schwule Männer. Und Gaga war halt wirklich die erste Person, die halt wirklich queere Menschen in dem kompletten Akronym benannt hat. Und es war faszinierend und krass einfach zu dieser Zeit. Und ach, genau, ich bin auch immer noch ganz selig, diese ganze Bühnenshow. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach London zu gehen, um Gaga zu sehen, ist wahrscheinlich schon ausverkauft, beide Konzerte, oder?
Ich glaube auch. Wenn ihr in eurem Leben irgendwann die Möglichkeit habt, geht hin, tatsächlich, wenn das für euch irgendwie eine Möglichkeit ist. Mhm. Aber ich muss sagen, es war natürlich auch allgemein ein sehr schönes Wochenende mit dir. Mhm. Also Gaga war zwar wichtig, aber ich muss sagen, ich fand's auch einfach so schön.
Ja, voll. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir haben gut gegessen.
Ja.
Gut getrunken, gut am Rhein rumgesessen, gut geredet.
Wir haben ganz viele Junggesellenabschiede gesehen. Ich hoffe, happy wedding. Leute haben halt wahrscheinlich am Sonntag geheiratet, die wir am Samstag gesehen haben. Wir wünschen euch alle glückliche Ehen.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Also da.
Also es waren ein paar sehr verstörende dabei, aber naja, so ist halt wahrscheinlich die Straight Culture so.
Oh, listen, wir lieben Kultur. Auch fremde Kulturen. Ja, also es war sehr schön und wir riden immer noch so ein bisschen das High.
Mhm.
Definitiv, vielleicht können wir die Folge mit einem Song beenden. Vielleicht können wir ja was singen aus Lady Gagas Katalog.
Du darfst was singen, ich singe auf gar keinen Fall.
Okay, und jetzt, was heute auch noch irgendwie anders ist wie sonst, wir nehmen heute nicht bei mir auf, was wir sonst immer tun, sondern wir sind bei Tatjana.
Wir teasern wieder unser Instagram zum zweiten Mal in 5 Minuten Folge, sieht, wie wir gerade aufnehmen. Ich sitze bei mir auf dem Boden, weil ich wohne in einem WG-Zimmer. Das heißt, wenn ihr auch irgendwann mal im Hintergrund zum Beispiel Wasser plätschern hört oder so, dann ist es wahrscheinlich meine Mitbewohnerin, die sich gerade die Zähne putzt. Oder wenn ihr knarzende Dielen hört, weil ich habe das Glück, in Freiburg eine Altbauwohnung ergattert zu haben, die bezahlbar ist. So, bitte seid nachsichtig mit uns, mit Hintergrundgeräuschen. Heute könnte es eher mal sein. Und auf Instagram könnt ihr sehen, was für einen Aufbau aus Kartons und Holzkisten, die ich bei Lena im Flur gefunden habe, wir gemacht haben. Um irgendwie.
Ich musste letzte Woche so lachen, weil da stand schon seit ein, zwei Wochen diese absolut hässliche Holzkiste rum.
Sie ist wunderschön.
Die niemand im Treppenhaus, und die wollte niemand haben. Niemand wollte die mitnehmen und ich auch nicht. Ich dachte so, boah, wer stellt diese eklige, verrottete Kiste da unten hin?
Die ist total schön.
Und dann kommt Tatjana mir vorbei, um aufzunehmen. Was ist denn hier? Ich dachte so, sie braucht so lange, um hochzukommen. Was ist denn passiert? Ist sie irgendwie, hat sie sich verlaufen? Und dann kommt sie mit dem breitesten Grinsen aller Zeiten. Und ich so, Lena, guck mal! Das kann jetzt nicht sein, die sich diese Kiste geklaut hat.
Ich sag nur, one man's trash, another one's treasure. Ich liebe, also wer mich kennt, weiß, ich liebe Sperrmüll. Ich habe auch, ich glaube, 90% der Möbel, die hier in diesem Zimmer stehen, sind tatsächlich Sperrmüll. 10% sind eBay-Kleinanzeigen und 10% sind Überbleibsel meiner Mitbewohnerin und trotzdem sieht dieses Zimmer grandios aus.
Es ist sehr kuschelig hier, aber das nächste Mal, wenn ich Sperrmüll habe, melde ich mich bei dir.
Bitte. Ich
weiß nicht, ob du einen Sperrmüll aus meiner Wohnung möchtest. Es ist sehr kuschelig und wir kommen auch direkt wieder gerade vom Schauen. Und ich muss sagen, wir haben auch gerade so ein bisschen angenehmere Vibes. Vielleicht ist unsere gezogene Fresse von den letzten 2 Wochen vorbei, oder?
Ach, ich weiß noch nicht so ganz. Also ich merke mir hängt noch ein bisschen so. Also wir hatten ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, dass wir da auch direkt danach aufgenommen haben. Das heißt, wir hatten ganz viel von diesen Social Media Äußerungen, Social Media Bewegungen, die sich so im Rahmen von Princess Charming ergeben hat, noch nicht gesehen, noch nicht kontextualisieren können. Ich hatte tatsächlich diese Woche relativ wenig Zeit, um mich mit Social Media auseinanderzusetzen, habe aber natürlich das ein oder andere auch mitbekommen, konsumiert. Aber ich habe sehr speziell in Profile reingeschaut, mir sehr punktuell Meinung dazu geholt, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich kann mich gerade nicht so auch aufgrund von meiner eigenen Mental Health so massiv mit dem ganzen Diskurs auseinandersetzen auf Social Media. Ich glaube, was wir im Nachhinein auf jeden Fall nochmal sagen wollen, ist, vieles, was geteilt wird, ist richtig und unheimlich wahr und gut, dass es geteilt wird. Und ich finde es so, so wichtig, dass dieser Diskurs, also wir sprechen jetzt von dem übergriffigen Verhalten, was Hannah gegenüber Amelia an den Tag gelegt hat, oder wo Hannah übergriffig war, wir können es so benennen und müssen das nicht irgendwie ein bisschen passiv beschönigen. Und wir haben ja letzte Woche schon über Täterinnenschaft geredet, über Entschuldigung und wir sehen einfach, oder wir haben jetzt im Laufe der Woche gesehen, dass viele Kandidatinnen sich dazu auch äußern wollten und was wir zum Beispiel auch komplett in dem Moment nicht gesehen haben, war auch, was das natürlich auch mit ZuschauerInnen macht, die diese Szene einfach unvorbereitet ohne Triggerwarnung sehen müssen und dass es natürlich hart ist, auch total retraumatisierend für einzelne Leute. Wir finden das gut, dass KandidatInnen da im Rahmen dessen, wie sie das dürfen, weil viele sagen auch, sie dürfen zu bestimmten Sachen nichts sagen, da laut sind, aufklären, da sind wir unheimlich dankbar drüber. Wir müssen trotzdem auch nochmal drüber sprechen, wir haben uns vorher kurz besprochen und auch überlegt, okay, inwiefern wollen wir drüber reden, wie gerade in der feministischen Community eben online Menschen behandelt werden, wie gehen wir damit um. Und wir merken halt auch, dass wir da selber total ins Stocken kommen, weil es ist ein super komplexes Thema.
Naja, es ist halt einfach, natürlich ist das Thema komplex, wo du jetzt sagst, der Umgang damit. An sich ist das Thema ja gar nicht komplex.
Ja, genau, das Thema ist klar, aber wie wir damit umgehen, auch gerade online und mit Social Media und wem gestehen wir was zu. Ich bin zum Beispiel absolut auf der Seite, dass wir Menschen, die übergriffiges Verhalten, die Gewalt und so erlebt haben, absolut nach ihren Bedürfnissen und nach ihren Wünschen in den Fokus rücken, deren Äußerungen, deren Taten, das, was sie wollen, steht absolut im Vordergrund und ich bin keine Person, die TäterInnen in Schutz nehmen will. Mhm. Ich bin der Meinung, wir müssen Opfern oder Überlebenden von Gewalt, von sexualisierter Gewalt uneingeschränkt glauben und deren Stimme laut machen. Und Täter haben bei mir oder TäterInnen haben bei mir erstmal nichts zu sagen.
Ja.
Und es ist natürlich nochmal eine komplexe Situation, dementsprechend, dass im Vergleich zu zum Beispiel ganz vielen anderen Momenten, in denen wir sowas erlebt haben, wir natürlich in Anführungszeichen live dabei waren. Wir haben gesehen, wie dieses übergriffige Verhalten passiert. Wir haben exakt die Dynamiken gesehen.
Wir alle. Also nicht nur wir, aber wie alle. Jede Person hat Zugriff auf dieses Happening. Also jede Person, und ich glaube, das ist im Moment, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das für Jasmin Amelia ist, aber ich stelle mir es extrem schwierig vor zu wissen, dass dieses Video oder diese Folge da einfach bei RTL Plus in der Mediathek chillt. Also das ist eine Dynamik, die sehr ungewöhnlich ist. Die meisten Übergriffigkeiten passieren eben entweder im privaten oder im öffentlichen Forum, aber auf jeden Fall nicht im Fernsehen, obwohl im Fernsehen genug Übergriffigkeiten passieren. Das ist schon, aber ich glaube, das ist deswegen so ein wichtiger Fall, weil wir uns in einem größeren Forum überlegen können, wie gehen wir mit Menschen um, die übergriffig waren oder übergriffig sind? Weil es sind ja immer noch Menschen, die eben übergriffig geworden sind, leider. Und die auch teilweise eine Plattform noch haben, egal in welchem Kontext.
Ja, und da müssen wir uns halt auch echt überlegen, so wie wollen wir damit umgehen und wer setzt es auch eben, also wer schafft die Plattform für was und für welche Äußerung. Was mich persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, total enttäuscht, ist, dass RTL, die Produktion von RTL, wenn sie sowas schon zeigen, nicht den Anlass genommen hat, das auf Social Media nochmal zu thematisieren, das zu kontextualisieren, aufzuklären, Triggerwarnung zu setzen, eine Entschuldigung im Nachhinein nochmal zu schicken, dass sie eben auch wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, dass sie dazu zu, streicht es wahrscheinlich, dass sie dazu beigetragen haben, dass Menschen durch dieses Schauen traumatisiert oder retraumatisiert werden. Klar, als Hanna, sie hat in der Folge dann nochmal drüber gesprochen, da kommen wir später auch noch dazu, aber auch auf Social Media kann man natürlich nochmal diese Plattform nutzen. Und wir haben es selber auch schon wir haben es auch in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt, als wir es über das Thema hatten. Wir können uns wahrscheinlich selber auch nicht hundertprozentig davon frei machen, dass wir nie jemanden in eine unangenehme Situation gebracht haben. Ja. Weil wir halt auch einfach keine Kultur von Konsens haben, weil wir da auch alle dran arbeiten müssen. Die Frage ist halt natürlich, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir auch damit um, dass wir unter Umständen selber mal TäterInnen waren, TäterInnen geworden sind? Ja, aber ihr merkt gerade, ich komme einfach auch echt ins Schwimmen bei dem Thema, weil ich finde es gut, dass auf Social Media jetzt gerade das passiert, dass sich mehr und mehr Menschen äußern, dass Menschen aufklären, dass Menschen auch die Staffel kritisieren. Ich finde allerdings, dass da nicht KandidatInnen oder die immer gleichen feministischen AktivistInnen in der Verantwortung dafür sein müssten, sondern wirklich die Leute, die auf der Seite der TäterInnenschaft sind. Und da sehe ich vor allem Produktionen von RTL in einer großen Verantwortung, vor allem, weil die halt auch die größte Plattform haben.
Damit verantwortungsbewusst umzugehen, gleichzeitig alle beteiligten Personen vor Hassangriffen und Hasskriminalität auch im Internet zu schützen, so gut wie es geht. Und gleichzeitig der ganzen Sache, die sich jetzt leider nicht mehr verhindern lässt, die leider passiert ist, die leider genau so stattgefunden hat, aufzuarbeiten und das Beste, in Anführungszeichen, auch wenn es nichts Gutes an der Situation gibt, draus zu machen. Ich habe die ganze Situation anders erlebt. Ich sehe halt so dieses diese Aufgebraustheit gegenüber der Situation und auch gegenüber RTL Plus und dem Format. Und das verstehe ich. Und ich bin froh, dass es so viele Leute gibt, die sich da dahinter werfen. Und die auch in einer gewissen Weise auch für die betroffene Person einstehen. Das berührt mich richtig. Ich finde es gut. Ich wünsche jede Person, die sowas erlebt hätte, so eine Bande im Hintergrund, die klar macht, das geht nicht.
Ja.
Aber ich glaube, ich bin noch zu getroffen, dass das, was passiert ist, ständig passiert. Also ich glaube, ich hänge noch zu sehr an dem, was passiert ist und vielleicht auch an meiner eigenen Betroffenheit, die genau sich sehr abgleicht oder sich ähnelt dem, was Jasmin Amelia erlebt hatte, wo es viele Parallelen gibt. Und da hänge ich noch so ein bisschen. Deswegen, ganz ehrlich, war ich jetzt nicht die Person, die irgendwas geteilt hat auf Instagram, entweder auf meinem privaten Account noch auf dem Bitch Charming Instagram-Account, den wir gerade schon so subtil beworben haben, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe.
Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt, der nochmal wichtig ist, zu sagen, nur weil Menschen sich zu bestimmten Themen nicht äußern, heißt es nicht, dass wir da nicht drüber sprechen wollen oder keine Meinung drüber haben. Lena und ich haben uns da viel darüber unterhalten und eben aus genau so einer eigenen Betroffenheit dann auch gesagt, okay, irgendwo müssen wir persönlich auch Grenzen ziehen. Wir verfolgen das so gut, wie es geht für uns persönlich mit eigener Geschichte, eigener psychischen Gesundheit. Wir möchten da schon auch drüber sprechen, weil wir das Gefühl haben, wir haben mittlerweile schon eine Plattform, wo es wichtig ist, dass wir überhaupt drüber sprechen, aber sich tief in diesen Diskurs reinzubegeben, kann halt auch unter Umständen nochmal retraumatisierend sein. Wir sehen auf jeden Fall, ich würde schon mal was von der Folge vorwegnehmen, dass wir langsam in die Folge auch einsteigen können, dass es ziemlich am Anfang nochmal um die Situation mit Amelia und dem Übergriff geht. Und da hat mich dann auch gestört, weil ich in dem Moment wirklich in der Folge gedacht habe, jetzt kommt der Moment, wo sie es in Kontext setzen. Jetzt kommt vielleicht der Moment, wo nochmal ein Einzelinterview von einer Kandidatin kommt, die das einordnet, die nochmal sagt, das war schwierig anzuschauen. Jasmin Amelia vielleicht nochmal zu Wort kommt und ihre Sicht teilen darf. Und irgendwie wurde es nur ganz kurz angeteasert im ersten Moment. Und ich hätte mir das in dem Moment anders gewünscht. Wobei wir natürlich sagen müssen, es ist die Frage, wie viel Raum wollte Jasmin Amelia für dieses Thema. Vielleicht war es für sie halt auch, wie man später in der Folge, dann greife ich schon mal was vorweg, sieht, dass sie gesagt hat, es ist jetzt so in Ordnung.
Jasmin Amelia oder jede Person, die in dieser Villa ist, hat halt die Story, ihre Story, die die Person in dieser Villa erlebt, an eine Produktionsfirma in gewisser Weise abgegeben.
Ja.
Das ist leider die Wahrheit des Fernsehens. Wir sehen halt eher auch so ein bisschen, also ich finde, die Rückblende wirkt so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, ne? Mhm. Also es ist so ein bisschen so, was letzte Nacht geschah. Es ist eher so ein Storybeat, ne?
Ja.
So in den Storylines, die ja produziert werden, auch fürs Reality-TV, das sind ja keine, also da wird ja nicht authentisch gezeigt, was passiert dann und dann passiert das. Da werden ja Storylines wirklich geschrieben und produziert aus dem, was eben passiert. Und da passieren tausende Sachen.
Mhm.
Mit 20 Leuten gleichzeitig. Es werden halt die ausgewählt und die auch wirklich stilistisch zusammengeschnitten, die halt verfolgt werden wollen von der Produktion. Und genau, die Storyline, in die wir einsteigen, ist harte Nacht.
Ja.
Kater bei manchen Leuten bestimmt auch. Wir merken es wieder, es wird getrunken. Mhm. Und ich habe auch schon mal getrunken, Alkohol. Du vielleicht auch, kann ich schon mal sagen. Von dem her, no shame in the party game.
Mhm.
Aber ja, ich meine, ohne jetzt nochmal so in das zu sehr in das Thema Übergriffigkeit reinzugehen, weil wir wollen natürlich auch genug Raum für die Folge jetzt lassen, der ja auch einige freudige Dinge passieren. Konsum ist okay, solange es verantwortungsvoller Konsum ist. Wir wissen nicht, wir waren nicht in der Situation drin. Wir wissen nur das, was uns gezeigt wurde, was natürlich ein paar Ausschnitte waren. Aber zudem nochmal, gerade weil wir mit diesen den verkaterten Ladies und Personen aufwachen, es ist schon cool zu konsumieren, aber gleichzeitig zu wissen, ja, hier man hat sich irgendwie im Verhältnis zu anderen Personen irgendwie im Griff.
Ja.
Naja, genau. Ein paar hatten ja auch wirklich eine coole Nacht, merkt man. Maria in ihrer Wig hat ein bisschen gegrindet. Tai hat ihren Booty geshakert. Ja, aber auch eine Jasmin Amelia wacht auf und
spricht halt nochmal über das Erlebte. Und genau, wie ich es vorhin gesagt habe, ich greife das nochmal vorweg, sagt dann für sich auch, greife jetzt wieder was von später vorweg, dass sie für sich das Positive daraus ziehen will, hat dann später auch nochmal ein Gespräch mit Hannah, was sie sich ja in der letzten Entscheidungsnacht auch gewünscht hatte und äußert sich, dass sie das für sich in dem Moment so abschließen kann.
Mhm. So. Und das wollen wir an der Stelle, denke ich, einfach mal so stehen lassen, weil niemand steht es zu, das irgendwie abzusprechen. Den Schritt oder diese Aussagen muss man nicht tätigen. Es ist voll okay, das nicht so zu sehen. Alles ist in Ordnung.
Genau. Und was Jasmin Amelia fühlt und was sie will, steht meiner Meinung nach im Vordergrund.
Und ganz ehrlich, geht uns auch nichts an.
Ja.
Also von mir aus kann sie auch sagen, kann sie auch alles sagen, was sie will. Ich fresse es, weil...
Ja.
Ja.
It's her story. Und sie darf...
Sie darf das.
Sie darf. Sie darf das. Okay, es ist so, also ich finde es sehr, sehr schwierig, aus dem Thema raus jetzt in so ein Folgenreview zu gehen. Aber trotzdem, ich finde, es war jetzt ein gutes Abschlusswort für das Thema. Wenn nochmal irgendwie was aufkommt, würde ich es super gerne auch im Podcast nochmal besprechen.
Und damit, ja, wir bleiben weiter in der Villa, würde ich sagen, mit unseren Leuten.
Ja.
Und wen treffen wir in der Villa?
Paula und Dora.
Paula und Dora. Ja, 180. Also irgendwie, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Paula jetzt nochmal so... Ich habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, dass Doras Herz gebrochen wird.
Dachte ich tatsächlich auch. Und ich hatte schon echt sehr viel Mitleid mit Dora. Aber wir steigen ein in ein ziemlich cute Gespräch, wo sie auch ein kleines neues Wort kreieren, eine Mischung aus Knutschen und Knuddeln, und sie nennt es Knudeln.
Knuten.
Knuten? Knudeln.
Rest in Peace, Knut der Eisbär.
Ich musste an an Knuddel denken. Das war doch dieses Forum.
Du, vielleicht in deinem Zeitalter, als du jung warst. Ich war schon auf ICQ.
Wir hatten auch ICQ.
Ach so, ja gut.
Wir hatten auch ICQ. Das war auch mein Ding. Even I was a young person once. Naja, auf jeden Fall sehen wir die Paula Dora. Oh Gott, was ist los heute? Die Paula Dora Love Story langsam gedeihen und wachsen. Und wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, ich guck's mir gern an, ich freue mich jedes Mal und ich würde, wenn die eine komplette Folge einfach nur Paula Dora machen würden, I would watch.
Hast du schon mal erlebt, dass sich deine Gefühle für jemanden so um 180 Grad, du weißt, was ich meine, verändert haben? Weil, gut, das ist natürlich das, was wir gezeigt bekommen, ne? Aber erst so in letzter Folge war es so, ja, Paula will irgendwie dann doch irgendwie Hannah und denkt während dem Date mit Hannah nicht an Dora, beziehungsweise sagt es so denkt den Kameras. Und jetzt ist es dann plötzlich doch irgendwie was anderes.
Boah, ich überlege gerade, naja, ich hatte das schon mal, also ich glaube mehr in die andere Richtung, dass ich jemanden ganz toll fand und dann gemerkt habe, so, dass es sich da dann um eigentlich 180, weil 360 wäre man ja wieder an derselben Stelle.
Du hast absolut recht. I don't know, ich weiß nicht, wie ein Kreis aussieht.
I can't do math. Okay. Ja, aber ich überlege gerade, ob ich das auch mal so hatte, dass ich jemanden erst gar nicht bemerkt habe. Ach ja, klar. Von wem reden wir denn? Ja, klar hatte ich das. Ja, ich hatte es tatsächlich auch schon, dass ich Menschen auch kennengelernt habe. Ich die ein bisschen awkward fand, aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Dann viele Jahre mit den Leuten befreundet war und irgendwann kam man dann wieder mal enger ins Gespräch und hat gemerkt, oh, this person is confident and sexy and interesting. Und ich dann gemerkt habe, okay, da ist irgendwie doch irgendeine Art von Anziehung. Ich glaube, ich hatte es jetzt aber noch nie, dass ich mit jemandem ganz lange befreundet war und mich so auf einmal schlagartig in eine Person verliebt habe, weil ich glaube, bei mir baut sich, das kann ich auch, ich wollte gerade sagen, bei mir baut sich Verliebtsein langsam auf, aber das ist auch einfach nicht wahr. Ich weiß nicht, ich schwimme gerade schon wieder. Meine Gefühle sind gerade wild, Lena.
Vielleicht haben sich auch Dora und Paula so gefühlt zu Beginn. Hier ist meine Theorie. Hier ist, was ich denke, was passiert ist. Ich glaube, zwischen Paula und Hannah ist irgendwas vorgefallen bei diesem Übernachtungsdate, was wir nicht gesehen haben und was wir auch nicht kommentiert bekommen haben. Was auch erklärt, warum die beiden so awkward zueinander waren und beide so eine Fresse gezogen haben in den Interviews danach. Es ist eine Verschwörungstheorie. Und bei der Verabschiedung. Aber ich glaube, es ist eine Verschwörungstheorie, die keinem wehtut. Und ich glaube, aber es ist eine Verschwörungstheorie, die wahr ist. So. Und ich glaube, da hat dann Paula auch gemerkt, so, die Hanna, vielleicht meint die es doch nicht so ernst mit mir, vielleicht ist sie doch ein bisschen arschig. Und weißt du, wen ich cute finde und wer die ganze Zeit an meiner Seite war und wer mich wirklich kennt?
Doch. Willkommen übrigens bei Bitch Charming, ihrem Princess Charming Verschwörungsideologie-Podcast. Aber ja, ich glaube, da könnte schon auch was Wahres dran sein. Ich glaube, Paula war halt mit diesem Auftrag in die Sendung gegangen von ich lerne die Princess kennen, hat es auch versucht und dann einfach gemerkt, nee, irgendwie ist da halt jemand anders, den finde ich ganz, ganz toll und die ist da und wir kennen uns viel, viel besser und good for them.
Ein modernes Märchen.
Wirklich ein modernes Märchen. Dann, nächstes modernes Märchen, ein Gruppendate.
Wer kennt's nicht? Schneewittchen und die sieben Zwerge.
Schneewittchen und die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zwerge.
Fast.
Laura, Caro, Sapscho, Jasmin. Ah nee, 5. Jasmin, Amelia ist ein Doppelname. Entschuldigung, ich habe in meine Notizen geguckt und 6 Namen auch gelesen. Ich dachte
auch gerade so, 6 scheint viel. Es
sind 5 Leute. Jasmin, Amelia und Paula gehen ins Gruppendate. Und?
Wird Beachvolleyball gespielt.
Wäre es wieder ein Date, was voll nach deinem Geschmack wäre?
Sollen wir die Leute auf Instagram abstimmen lassen? Oder, ey, ganz ehrlich, nee. Ich habe schon wieder gesagt, so, boah, das klingt wieder so anstrengend. Nee.
Ich glaube, bei Beachvolleyball wäre ich sogar dabei. Also ich weiß, dass ich Volleyball richtig schlecht war immer in der Schule. Ballsportarten allgemein machen mir einfach auch höllische Angst. Deswegen mache ich auch Rollerderby. Aber ich glaube, Beachvolleyball spielen, solange es jetzt nicht zu kompetitiv wird, ist schon ganz witzig. Wobei ich es ein bisschen eklig finde, dann überall Sand zu haben.
Es ist absolut disgusto-barfo. Sorry.
Aber man kann ja danach ins Wasser und mit dem Stand-Up-Paddleboard ein bisschen paddeln.
Die machen richtig viel. Manchmal malen die nur so ein paar Vulva-Bilder. Und manchmal machen die Beachvolleyball, Stand-Up-Paddling, Essen.
Bademäntel anziehen.
Einzelgespräche.
Am Strand sitzen, einen schmutzigen Hintern am rosa Bademantel bekommen. Das war heute so der Date-Vibe.
Einzelgespräche gibt's mit Sabcho, Laura und Paula. Mit Sabcho finde ich es ganz interessant, einfach mal Sabcho mit jemandem reden zu hören. Weil Sabcho hat man, glaube ich,
mehr als One-Liners.
Genau, also es war einfach total faszinierend. Ich war so, pscht, 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 pscht. Ich glaube, du musst sogar einmal pausieren, weil man so, hä, die sprechen miteinander?
Das war irgendwie aber auch ein weirdes Pairing. Also ich habe gemerkt, dass ich die zwei gesehen habe und gedacht habe, ich fühl's gar nicht. Aber naja, irgendwie war das Gespräch, glaub, also ich habe das Gefühl, Sabcho schon auch schüchtern in dem Moment, wenn Princess Hannah da ist und kommt nicht so richtig aus sich raus und hat nicht diesen, nennen wir es mal, diese kecke Art, die sie sonst hat, wenn sie in der Villa ist. Und sie wirkt tatsächlich so ein bisschen verunsichert zwischendrin.
Was ich ja eigentlich ganz süß finde. Also ich ich würde jetzt nicht sagen, das Gespräch war eine Vollkatastrophe.
Nee.
Vollkatastrophe ist auch nicht das Gespräch mit Laura, die mit ihrem Kackhaufen auf dem Kopf, wie wir liebevoll ihren Hairstyle, ihren Dutt nennen.
Nein, aber das muss man nochmal kontextualisieren. Also wir nennen das wirklich liebevoll. So eine Freundin von mir hat das mal so getauft, wenn jemand so einen riesigen Dutt hat. Aber nicht, weil es hässlich oder blöd ist, sondern weil es
aussieht wie ein Kackhaufen.
Und cool ist.
Ja, so. Super cool. Ich meine, Laura, wirklich einfach eine wunderschöne Frau. Hannah denkt das auch, weil muss natürlich gleich wieder abknutschen. Auch noch auf dem Einzeldate. Das ist schon crazy. Da ist gar kein Alkohol involviert. What's up?
Einzelgespräch.
Also auf dem Gruppendate im Einzelgespräch. Ja, verrückt. Irgendwie, ich glaube, Hannah, fühlt sich ziemlich hingezogen, auf jeden Fall körperlich zu Laura, obwohl ich die auch noch nicht so wirklich reden gehört habe über irgendwas Substanzielles, aber das scheint ja dieses Jahr eher auch der Turnus zu sein oder das underlying Motiv zu sein. Also wo ich wirklich geschrien habe teilweise, war wirklich das Gespräch mit Paula, weil das war ja wohl das Unangenehmste. Was meine Verschwörungstheorie absolut bestätigt und untermauert, dass da irgendwas war, dass irgendwas vorgefallen und ich wäre so gern Mäuschen gewesen.
Wenn wir hier über komische Situationen reden, müssen wir auch noch mal kurz über die Umarmung von Sabcho und Hannah reden, die nach ihrem Einzelgespräch passiert ist. Sabcho war schon eigentlich dabei, sich wegzudrehen. Und Hannah war noch so, komm her, lass umarmen, weil wir haben jetzt irgendwie gebondet. Und irgendwie, ich liebe eigentlich Sachen, die cringe sind. Ich liebe eigentlich auch Sachen, die mich zum Fremdschämen bringen. Auch. Aber eine der Sachen, die ich körperlich nicht ertrage, sind so Sachen wie Umarmungen, die irgendwie komisch aussehen. Oder wenn so Handshakes so schief laufen, da habe ich auch eine.
Ja, weil es kann uns allen passieren, weißt du, was ich meine?
Ich habe eine kurze persönliche Anekdote. Einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich habe meine Masterarbeit verteidigen wollen. Ich habe meine Masterarbeit komplett über die Corona-Zeit geschrieben. Das heißt, ich musste am Ende des Lockdowns zu meiner Professorin, wollte sie begrüßen. Sie hat mir ihre Faust hingehalten. Ich dachte, okay, wir machen einen coolen Corona-Fistbump. In dem Moment nimmt sie ihren Ellenbogen vor. Ich aber wieder meinen Ellenbogen vorgenommen. Sie wollte dann aber auf die Faust zwitschen und hat mir mit der Faust auf den Ellenbogen geschlagen. Und so startete die Verteidigung meiner Masterarbeit. Und deswegen habe ich wahrscheinlich nur eine 2,0 bekommen, weil ich die Begrüßung verkackt habe.
Nur eine 2,0 Miss Academia. Also es war eine gute Umarmung. Ich muss sagen, ich glaube, noch eröffne ich nochmal RTL Plus und gucke mir das nochmal an, vielleicht. Oh. Ja.
Vielleicht gibt's schon ein GIF. Kann jemand ein GIF machen, bitte?
Ein GIF.
bitte. Während diese ganzen Einzelgespräche passieren, wird auch das Thema der Folge so ein bisschen angeteasert. Und zwar wird Jessie als etwas eifersüchtig dargestellt. Man merkt, das Editing ist on point. Jedes Mal, wenn Jessie eine Aussage dazu, dass sie sich damit gerade nicht wohlfühlt, ist, wird die Musik tens und spannend und
die Datenbank bedrohliche Villenmusik, Thrillermusik war offen, als die Folge geschnitten wurde und es wurde sich reichlich bedient.
Und
ich lieb's, aber ich glaube, ich habe halt eher Angst, dass Leute dann denken so, oh, sie ist tatsächlich so irgendwie rachsüchtig oder eifersüchtig oder so, weil offensichtlich ist es halt produziert. Aber als Person, die es sehen kann, okay, es ist halt produziert, es ist total künstlich verstärkt, liebe ich es halt. Aber ich gucke halt auch viel Reality-TV.
Und ich finde es total spannend, auch wenn man sich mal so Reality-TV-Edits anguckt und zum Beispiel auch die Musik, die im Hintergrund ist, mal rausnimmt. Da gibt's auch auf YouTube immer mal wieder Videos, wo man so die Vergleiche sieht, wie krass anders sehen auch wirken können, wenn eben genau diese Hintergrundmusik fehlt oder die Kameraführung anders ist oder die Szenen einfach aus einem anderen Engel gefilmt sind. Es ist faszinierend und ja, ich habe so das Gefühl, Eifersucht soll das große Thema werden. Bitch Charming war seiner Zeit voraus. Wir haben das Thema Eifersucht schon mal in einer Folge abgehandelt. Und wir haben ja auch nochmal so drüber gesprochen, dass Eifersucht auch was komplett Normales einfach ist.
Bis zu einem Punkt. Es kann was Normales sein. Eifersucht ist ja ein super breites Gefühl. Das ist ja wie Liebe oder, naja, Eifersucht ist nicht dasselbe wie Liebe. Aber genauso wie andere Gefühle wie Liebe, Hass, Zuneigung, kann da dann total verschiedene Bandbreite mit unterschiedlichen Färbungen existieren. Und ich denke, es kommt drauf an, was gesund für einen ist und was nicht gesund für einen ist. Und ich denke, es ist auf jeden Fall nicht immer einfach, damit umzugehen. Mhm. Von dem her, es ist normal, dass dieses Gefühl in unserer Palette existiert. Aber wie mit jedem Gefühl erfordert der Umgang damit natürlich ein bisschen Arbeit manchmal.
Ja, und ich kann das aber halt total nachvollziehen, weil wir finden uns halt gerade in einer Situation bei Princess Charming, in dem Menschen, die überwiegend, also wir wissen es nicht, aber die meisten von den Leuten oder wahrscheinlich die meisten von den Leuten, die da drin sind, werden wahrscheinlich Menschen sein, die monogam sind, die ihre Beziehung monogam leben wollen und die werden zwar bewusst, weil sie sich beworben haben, aber in eine Situation geworfen, in der Nicht-Monogamie die Regel ist. Die meisten Leute daten die Princess, viele Leute küssen die Princess und ich habe es auch schon mal angesprochen, als Person, die nicht monogam ist, kann ich mich gut damit reinfühlen, wie sich solche Situationen halt auch anfühlen müssen. Und es ist ganz witzig, dass es jetzt heute so dieses Thema eigentlich in der Folge auch ein bisschen wurde, weil ich hatte es erst, ich war heute bei meiner Friseurin.
Du siehst sehr gut aus.
Dankeschön, ich habe jetzt einen Mullet, könnt ihr auch auf Instagram sehen. Wir machen heute eine Social Media Werbungsfolge. Wir haben nur 150 Follower, wir brauchen mehr. Bitte folgt uns auf Instagram, wenn ihr den Podcast hört. Wir machen dann auch besseren Content wahrscheinlich.
Versprich nicht zu viel, Tatjana.
Naja, auf jeden Fall hatte ich es da auch erst mit meiner Friseurin heute drüber, bei der ich jetzt auch erst zum zweiten Mal war, die auch nicht monogam ist. Ohne jetzt irgendwie zu sehr drauf einzugehen. Aber wir hatten uns dann auch über Eifersucht unterhalten und dann halt auch beide bemerkt, naja, das ist halt ein Gefühl, das hat man irgendwie und alle Menschen haben irgendwie unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Es ist natürlich total schwierig, so mehrere Leute zu daten. Man kommt super schnell ins Vergleichen. Oh Gott, ist die andere Person schöner, klüger? Gibt die der Person, mit der ich in irgendeiner Art von Beziehung stehe? Das muss ja nicht mal irgendwie eine romantische Beziehung sein. Das kann ja auch eine freundschaftliche Beziehung sein. Gibt die der irgendwie mehr? Und nicht monogam zu sein ist herausfordernd, funktioniert gut, wenn man viel kommunizieren kann und was natürlich bei Jessie, zumindest das, was wir jetzt von ihr sehen, eine riesengroße Ressource ist, sie kann benennen, was sie fühlt, weil ich glaube, das ist auch super, um sich einfach in diese Situation zu begeben. Das Problem ist halt natürlich, sie kann diese Gespräche mit Hannah nicht führen, weil das Format das auch einfach nicht zulässt.
Es ist eine künstliche Situation. Also es lässt sich nur bedingt mit dem echten Leben irgendwie abgleichen. Du hast dein Umfeld nicht, ne? Also natürlich haben die sich angefreundet, aber wenn sowas wäre, wird Jessie vielleicht auch oder eine Person zu einer vertrauten Person, die Person schon länger kennt, rennen und da irgendwie Gefühle fair oder aufarbeiten, ne? Also man muss das schon in dem Kontext sehen, deswegen würde ich auch den Teufel tun, das irgendwie in eine Ecke zu stellen. Gut für Jessie, soll ein bisschen schmollen.
Voll.
Sie sieht immer noch sehr gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber halt natürlich auch so, dass, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch wieder so soft auf dieses Paula-Thema. Es ist halt auch voll normal, unter Umständen nicht direkt zu fühlen, was man eigentlich will und was man braucht und wo vielleicht auch Grenzen sind und dass man einfach manchmal nochmal nachfühlen muss und überlegen, auch als nicht monogame Person zum Beispiel oder als Person, die nicht monogam in dieser Dating-Serie ist. Dating-Serie?
Show.
Dating-Show. Als Person, die quasi in dieser nicht monogamen Dating-Show ist, dann rauszufühlen, was will ich eigentlich? Mit welchem Ziel bin ich hier hingekommen? Und ist dieses Ziel gerade noch das Richtige für mich? Oder darf ich mich quasi diesem Ziel von, ich muss eine Person daten, die alle daten wollen, widersetzen? Es ist schwierig.
Es ist schwer. Und ich meine, du hast ja gesagt, dass wir davon ausgehen, jetzt mal einfach mal so frech, dass die Mehrheit der Leute, die da sind, monogam leben. Außerhalb von der Villa und denen gar nicht bewusst sind, dass es eigentlich eine nicht so monogame Situation ist, in der sie gerade sind. Und es ist auch voll okay, monogame Lebensentwürfe und Konzepte anstreben zu wollen und mit einer Partnerin monogam leben zu wollen. Das ist voll valide. Es ist auch okay, das anzustreben, nachdem man die Villa wieder verlässt. Ja. Und dann, genau, wenn man aber in dieser monogamen Line praktisch ist oder in diesem monogamen Mindset dann, was wie gesagt cutes Mindset ist, dann geht es, glaube ich, schon an die Materie, weil man dann plötzlich in dieser künstlichen Situation ist.
Voll. Und auch als Person, die sich irgendwie bewusst dafür entscheidet, nicht monogam zu sein. Ich meine, wir hatten auch schon nicht monogame KandidatInnen, zum Beispiel in der ersten Staffel, Chea zum Beispiel. Auch als Person, die nicht monogam ist, kann man natürlich auch merken, okay, das sind gerade Dynamiken, die fühlen sich auch für mich nicht gut an. Also nur weil man nicht monogam ist, heißt das ja auch nicht so, geil, hier Völlerei, alles ist mir komplett egal, ich knutsch mit mehreren Leuten, ich schlaf mit wem ich will. Nee, eigentlich fühlen sich, also als Person, die auch schon in monogamen Beziehungen war, fühlt sich das schon auch ähnlich an von so der Interaktion, die man mit Leuten hat unter Umständen. Ich glaube, der große Unterschied ist, man denkt im besten Fall für mehrere Personen mit, wie die sich fühlen. Man spricht ein bisschen mehr drüber, wie sich alle fühlen wollen. Und es gibt aber halt leider das Format Princess Charming nicht so gut her. Und was du gerade ja auch schon angeteasert hast, es ist aber halt auch voll okay, als Ziel Monogamie zu haben. So, ich finde Monogamie, wenn sie bewusst gewählt ist, was Wundervolles und es ist grandios und steht auch nicht Monogamie in nichts nach und nicht alle Menschen sind nicht monogam, / poly oder genau. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Aber vielleicht können wir irgendwann anders nochmal tiefer in das Thema, wenn ich ein bisschen wacher bin. Ich merke, dass mir gerade so ein bisschen die Worte fehlen. Aber wir haben noch eine andere Situation, die während des Beachvolleyball-Stand-Up-Paddleboard-Dates passiert.
Chillen am Strand.
Chillen am Strand in rosa Bademäntel-Dates. Jessie, Maria und Ty reden ein bisschen über Outing, reden über Familie.
Eine Situation, die mir ja gar nicht vorgegeben und fabriziert vorgekommen ist.
Nein, das war sehr spontan, glaube ich.
Man liegt einfach vorbei und da zusammen und man ist man so, hey, wie war aber eigentlich dein Outing?
Und da geht es um ganz unterschiedliche Konzepte, da merkt man auch, die haben ganz unterschiedliche Geschichten. Die Geschichte von Maria war zum Beispiel, dass sie das immer so ein bisschen angeteasert hat und erzählt hat und die Mutter war immer um Gottes Willen und dann, als sie sich geoutet hat, war es ganz okay. Ty hat kein großes Ding draus gemacht.
So höre ich öfter im Moment so Geschichten, also auch gerade von Leuten, die jetzt nicht unbedingt super jung sind, wo ich dann immer denke, in welcher Welt habt ihr gelebt?
Ja.
Also cool für euch, wirklich, ich freue mich für all die, die das so erlebt haben, so diese, ich musste mich nicht outen Situation, es war einfach so und ich habe dann einfach jemanden mal mit heimgebracht. Es könnte nicht ferner von meiner Situation sein, weiß nicht, wie das für euch da draußen irgendwie alle war. Wie divers die queere Experience truly sein kann.
Aber du hattest auch ein relativ frühes Bewusstsein darüber, dass du queer bist.
Ja, absolut, soweit ich denken kann. Also ich halte es da mit diesem Harpe Kerkeling-Zitat von solange ich denken kann, denke ich schwul. Damit konnte ich mich irgendwie immer identifizieren. Also ich war schon ein queeres Kind im Kopf, tatsächlich. Hab's auch früh geäußert, verschiedenen Leuten gegenüber. Und genau, hab dann aber, obwohl ich so früh wusste, hat sich diese Selbstverständlichkeit nicht eingestellt, die sich dann bei anderen irgendwie eingestellt hat durch dieses Aufwachsen mit diesem Bewusstsein, sondern mein Bewusstsein war dann eher in so einem Kampfmodus mein ganzes Leben lang mit meiner Außenwelt.
Wir haben noch ein Outing in dieser Situation und zwar outet sich Tai als bisexuell,
beziehungsweise die Bauchbinde outet Tai als bisexuell.
Ja, ja. Aber we love a Biken. Nachdem Kim unsere first and foremost Biken gegangen ist, freuen wir uns über eine andere Biken auch noch.
Es darf mehrere Bikens geben.
Ja.
Eine sitzt vor mir.
Mm, thank you. Dann geht's weiter. Also dieses Gespräch, da wird so viel reingepackt. Weiter geht's dann nämlich.
Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. Weiter geht's auf einmal um Sex. Und es wird über Sex im Vergleich Männer, Frauen gesprochen, wieder ein bisschen arg binär gedacht. Und ich habe letztes Mal in meine Hände geklatscht und gesagt, ich möchte es bitte nicht schon wieder wiederholen, aber ich möchte es wieder wiederholen. Kontext, es geht vor allem um Strap-ons und wie toll Strap-ons und Dildos sind, weil...
And they are great.
They are great. Weil man sich die Größe aussuchen kann und die ganz viel können. Das ist richtig, das ist gut und ich finde es auch wichtig, das so zu bemerken. Allerdings wird der Vergleich zu Penissen gemacht und vor allem, dass dann der Kausalzusammenhang mal wieder geschlossen wird, dass Penisse nur an Männern hängen und das ist nicht der Fall. Auch Frauen haben Penisse, es gibt Männer, die keinen Penis haben, es gibt Männer mit Vulven, es gibt Menschen, die intergeschlechtlich sind, deren Genitalien nicht einer Vulva oder einem Penis zuzuordnen sind oder die ihre Genitalien dann nicht einordnen wollen oder können. Und können wir bitte aufhören, Penisse zu schämen? Können wir aufhören, allgemein Genitalien zu schämen? Wir machen letzte Folge, okay, und jetzt werde ich gerade wieder sauer.
Sie wacht auf.
Mir platzt schon wieder der Kragen. Wir machen letzte Folge ein Vulva-Appreciation-Aufklärungsding, was sich in einer Intensität durch diese Folge zieht. Und eine Folge später schämen wir andere Genitalien. Können wir bitte mal aufhören? Können wir bitte einfach mal alle Genitalien entweder appreciaten und schön finden oder, was wir letztes Mal auch gesagt haben, sie einfach sein lassen? Auch Penisse sind einfach da. Ich persönlich bin der Meinung, es sind wunderschöne Genitalien. Lena lacht.
Das hast du so schön gesagt. Das war nicht, was du gesagt hast. Das war dein Duktus, warum ich lach.
Ich bin großer Fan von Vulven. Ich bin großer Fan von Penissen. Ich bin großer Fan von Genitalien, die zu nichts von den beiden zuzuordnen sind. Und es ist in Ordnung, dass diese Genitalien einfach sein dürfen. Und ich hasse, hasse, hasse dieses Penis-Shaming. Es regt mich auf. I don't wanna hear it. Auch lesbische Frauen, die da auch unter Umständen da sind, haben nicht das Recht, Penisse zu schämen. Ich finde, wir sollten zumindest an den Punkt kommen, wo wir sagen können, Genitalien dürfen einfach sein. Wir hören bitte auf, bestimmte Genitalien zu schämen.
Egal, Punkt. Wie wir uns identifizieren. And that's on period.
Yes. So.
Jetzt möchte ich aber endlich über das Date von Caro und Hannah reden.
Genau. Wir... Den ganzen Teil, der dazwischen kommt für den Kontext, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben jetzt quasi einen kleinen Sprung zurück gemacht. Switchen jetzt zum Ende des Gruppendates und Hannah sagt Caro, wir beide, das ist nicht der Wortlaut, den sie nutzt, aber wir beide gehen auf ein Einzeldate. Und
Caros Player-Mind springt an. Darauf hat sie schon seit Tagen gewartet.
Das Mindset ist on und ich war gespannt auf dieses Date. Wir haben ja vorher in den Teasern für die Staffel schon immer gesehen, dass Caro und Hannah sich irgendwann mal küssen. Zumindest küsst Hannah eine kurzhaarige, dunkelhaarige Person und ich war schon so, that's Caro. So, I was excited. Wir sehen aber dazwischen dann nochmal, wie die anderen vom Date zurückkehren in die Villa und sagen, wow, Caro ist nicht da, Caro hat ein Einzeldate und wir kriegen wieder ein Jessie ist eifersüchtig Editing und ein Paula fühlt sich nicht gesehen.
Da ist was passiert. Mir kann niemand sagen, dass da nichts passiert ist.
Ja.
Aber es zementiert nochmal die Entscheidung, die sich immer länger langsam herauskristallisiert, dass Paula und Dora zusammen die Villa verlassen wollen.
Ja.
Gut?
Gut.
gut.
Gut. Dann kommen wir zum Einzeldate. Caro kommt um die Ecke und sieht aus wie die Marketing-Icon, die sie ist. Ich fand, mein erster Gedanke war, okay, da geht jemand auf einen teuren Skiurlaub und will zeigen, ich hab Geld, ich hab das Mindset, why not?
Wir lieben Caro aus vielen Gründen. Also.
Naja, ich liebe Caro und ich muss auch sagen, ich schaue sie mir schon gerne an und auch wenn wir einzelne Aussagen von ihr scharf kritisieren weiterhin und auch ihr Geschäftsmodell beides sehr kritisch sehen, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dieses Marketing-School-Pyramiden-Marketing-Scheme-Ding ist nicht
Bullshit.
So unser.
Bullshit, Leute. Macht so einen Scheiß nicht. Denkt nicht mal einen Ansatz drüber nach. Ihr werdet nur Geld verlieren. Aber würde Caro das nicht machen und hätte Caro nicht letzte Woche so eine blöde Scheiße erzählt in Bezug auf das, was mit Jasmina Amelia passiert ist, würde ich mir ein Caro-Fanshirt kaufen. Sie ist einfach auch so. Also ich finde, sie rappt halt jetzt auch für die Non-Fams. Und ja, sie hat so eine Selbstsicherheit an sich, die, und davon, das sehe ich auch super mega, sehr attraktiv wirkt und wirken kann im Real Life bestimmt.
Würde ich ihr Social Media Profil und dieses ganze Marketing Ding nicht kennen, würde ich total für Caro rooten. Ich finde sie super attraktiv, charismatisch.
Würdest du auch für sie rooten, nachdem du gesehen hast, wie sie ihr Glas Sekt hält?
Oh Gott. Oh Gott.
Tatjana war richtig fertig.
Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit versucht, mein Glas Sprudel genauso zu halten.
Da habe ich es auch so gehabt. Wir hatten eine gute Zeit vorhin.
Wir haben auch angestoßen damit.
Vor allem dieses Glas kam mir auch viel länger vor wie normales Sektglas. Also es sah so richtig komisch aus, wie so ein Stumpfwandsketch.
Es war ein Prosecco.
Sowas kenne ich nicht. Ich trinke alles aus dem Becher.
Aber der, hast du nie, okay. Ich dachte gerade, du sagst, ich habe noch nie Prosecco getrunken, aber der Aldi Prosecco war eigentlich immer der To-Go-Drink, so.
Ja, der war halt in einem Becher bei mir.
Okay. Aber kurz für die Menschen, die Folge vielleicht nicht gesehen haben und nur den Podcast hören. Also, Caro hält ihr Prosecco-Glas unten, wo man das Glas abstellt, der Boden quasi, der Daumen ist oben drauf und zwei Finger sind drunter und so hält sie dieses Glas.
Es ist so, es sagt, I don't give a fuck.
It's giving rich millionaire.
Es gibt mir Waghalsigkeit. Weißt du, weil das Glas ist ja nicht sicher in der Hand. Da hast du ja keinen Grip. Weißt du, was ich meine? Dieses Glas, da kommt nur ein Windding und das Ding fällt um. Ich wollte die ganze Zeit kommen, es ist einfach nur so plopp runter. Schießen, ganz ehrlich. Also mir hat's richtig im Finger gezuckt. It's giving wild girl, it's giving rebel with all the cause.
It's giving boss bitch, girl boss.
It's giving Wochenende auf dem Influencer-Marketing-Event.
Ja, wir haben's gefunden.
Aber es kommt an, weil ich muss sagen, ich habe Hannah diese Staffel noch nicht und das... Ne? Sie ist immer noch keine wilde, verrückte, gelöste Sau. Mhm. Aber ich habe sie in dieser Staffel oder allgemein noch nicht so gelöst und offen und real gesehen, wie bei dem Date mit Caro, was mich vollkommen überrascht und umgehauen hat.
Ja. Über was ich auch noch kurz sprechen will, bevor ich dir intensiv mit Kontext zustimmen möchte. Die zwei waren auch... Also die waren einfach auch abgestimmt aufeinander wie so ein Couple, the Pastel Realness. Caro in ihrem Pastellgrün und Hannah in ihrem Rosa. Ich dachte echt, wow, reiches Paar auf Ischgl oder so. Also
den Look haben sie schon mal. Jetzt fehlen nur noch die Skier und Ischgl.
Ja.
Ja.
Ja, und ein Käsefondue für 36 Euro.
Nur 36 Billo.
Ja, für eine Person 36.
Ach so, natürlich, sorry, ich dachte für zwei Personen. Excuse me.
Geht's auch ins Gespräch von den beiden und ich fand die Gespräche ganz tief, angenehm.
Es geht doch, Hannah, es geht doch.
Die zwei hatten irgendwie auch inhaltlichen Vibe. Und bevor wir dann nochmal tiefer später ins Gespräch kommen, gibt's relativ schnell einen Kuss. Und dieser Kuss...
Die fressen sich auf, ehrlich gesagt. Also wären da nicht Kameras gewesen, hätte ich mir schon vorstellen können, dass es schnell woanders fortgesetzt
Und ich habe es gern angesehen. Ich fand es heiß.
Gut. Die zwei haben richtig intensiv, Bock aufeinander.
Leidenschaftlich.
Ja. Ach. Richtig gut. Ach. Sind wir jetzt, also Caro, wie die vorgeprescht gekommen ist.
Und zwar, also, nobody saw it coming.
Nobody. Wir haben auch gesagt, so am Ende sind dann Jesse und Caro im Finale und liefern sich den ältesten Kampf der Geschichte. Butch vs. Femme.
Vs. Genau.
Wie? Habe ich doch gesagt, Vs.
Versus.
Hä? Halt.
Versus.
Ich sag immer Versus.
Das heißt Versus. Versus. Wir gehen nochmal zurück in die Villa, bevor wir wieder zurück zum Date switchen und die Paula-Dora-Geschichte intensiviert sich mehr und mehr und
der
mehr.
Der coming out to the whole group.
Sie sagen ja und alle applaudieren.
Tai ist so, ist das Tee?
Ja, genau, stimmt. Und Tai hat gerade kapiert, dass die zwei irgendwie...
Ja, aber ich meine, das haben wir halt gesehen, ne? Das ja. Fehlt komplett der Kontext. Und die kuscheln ja viel, ne? Ja. Also
Paula beschließt dann auch, dass sie gehen will, weil sie in Anführungszeichen bisschen verliebt ist.
Und sie hat sich auch schon, war schon ein bisschen verliebt, als sie das erste Mal gesehen hat. Und da darf ich echt nicht zu lange drüber nachdenken, sonst werde ich zu traurig. Good for them. Ja.
Good for them. Wir gehen zurück zum Date, nachdem wir diese ikonische, sapphic, lesbische, bi, queere, was auch immer, Superstory gesehen haben.
Superstory.
Und
es ist
gehen
wirklich eine Superstory.
In die nächste in das nächste lesbische Ding, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Caro spricht, erstes Einzeldate mit Hannah, gleich davon. Jetzt müsste ein Trauredner kommen. So, wir reden gleich von Hochzeit. And I'm here for that. Ich liebe, wenn Menschen, unabhängig davon, welche Sexualität sie haben, lesbische Dinge tun. Lena,
ja.
Hast du ein lesbisches Erlebnis, was du jemals hattest?
Mein lesbisches Erlebnis. Also ich habe halt viele lesbische Erlebnisse so, dass ich so zu Robins Dancing on My Own im Clubtanz mit Tränen in meinem Augen, weil eine Person gerade mit einer Person rumknutscht und ich habe mit beiden noch nie geredet. Ne? Also diese absolute Überreaktion. Ich habe noch nicht so viel gedatet, deswegen habe ich vielleicht noch nicht so viel... Okay, das ist nicht meine lesbische Erfahrung, aber ich habe mal eine Person gedatet. Wir haben dann beschlossen, also ich habe dann halt gesagt, dass ich nicht weiter daten möchte. Und einen Monat später, weil die Person verlobt. So.
That's indeed a very.
Die sind jetzt glücklich verheiratet.
No.
Aber du hast sehr viele lesbische Geschichten, weil du bist, obwohl du nicht lesbisch bist, eine der lesbischsten oder sogar die lesbischste Person, die ich kenne.
Ich habe tatsächlich ein paar. Ich glaube, die kürzere Geschichte ist, dass ich tatsächlich mal so richtig extrem gejuholt habe. Und zwar mit einem Cis-Mann.
U-Haul ist ja, wenn man den Umzugswagen holt, ne?
Ja, ja. Und wir waren genau 6 Wochen in einer Beziehung. Ich habe damals noch in der Pflege gearbeitet, in einem Personalwohnheim gearbeitet. Das heißt, es war einfach schäbig, dreckig, überall waren Kakerlaken. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Wir waren eh immer bei ihm in der WG. Ich habe mich mit seinen 4 ebenfalls cis-männlichen Mitbewohnern super verstanden. Also war der logische Schluss nach 6 Wochen Beziehung. Ich ziehe zu dir in dein eines Zimmer in der WG mit deinen 4 cis-männlichen Mitbewohnern, die du seitdem du 14 bist, kennst. Und wir leben da zusammen. Und tatsächlich hat es ganz gut geklappt. Und wir waren 1,5 Jahre noch zusammen in diesem einen Zimmer und haben da zusammen gelebt und sind dann irgendwo anders hingezogen und haben uns dann ein bisschen später getrennt. Aber ich bin nach 6 Wochen mit jemandem zusammengezogen. Das fand ich schon relativ heavy, weil...
Das Ding ist, ich trau dir zu, dass du es halt wieder machst.
Ja, ja. Sofort. Ich würde auch, ich glaube, wenn mich jemand frisch daten würde und zu mir sagen würde, lass heiraten, wäre ich so, ja,
ja.
It feels right right now, let's do this. Und dann würde ich wahrscheinlich ein Jahr später sagen,
Divorce-Ära. Aber ich finde es halt lustig, wie wahrscheinlich Caro sich gedacht hat, ja, guck mal, jetzt sage ich was so auf Commitment macht. Jetzt, ich kann es nicht lassen, irgendwas zu droppen, was auf Commitment. Und dann Trauredner. Ne? Also so es ist geil. Einfach so, that's how it works. Leute, wenn ihr nicht queere Frauen oder queere nicht-binäre Personen seid, y'all don't get it. Mhm. Es ist wirklich so. Es ist von 0 auf 100 und dann ist da plötzlich dieses Need to get married und einzuziehen miteinander da und man kann nichts dagegen machen. Ja. Man hat diesen Need einfach.
Ja, ja. Und er ist intens und ich kann es verstehen. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich auch noch nie ein erstes Date, bei dem es nicht irgendwie um zum Beispiel Kinder auch ging. Weil, weiß nicht, manche droppen halt mal nebenher, was für Kindernamen sie gut finden oder ob man keine Kinder will. Eigentlich ist meistens, man droppt, dass man welche Kindernamen man gut findet und dann beschließt man aber zusammen, dass die Welt eigentlich viel zu abgefuckt ist, um gerade Kinder in sie zu setzen. Aber falls ihr gerade schwanger seid oder Kinder habt, good for you.
Jetzt könnt ihr es genauso gut. Ihr könnt es jetzt genauso gut rauspushen. Ja. Also jetzt könnt ihr auch noch, ne? Jetzt ist schon passiert.
Weiter sprechen die zwei, nachdem es dann um Hochzeit geht, um Sex.
Natürlich.
Weil natürlich. Es ist Caro, es ist wichtig. Aber die zwei nach diesem, also nach dem Kuss.
Ja.
Hätte natürlich ich auch über Sex geredet.
Das wäre das Erste. Wow. Da wäre es unanständig, über irgendwas anderes zu sprechen.
Und was ich dann ganz schön finde tatsächlich, und ich finde es super interessant, und das ist auch was ich auch schon mal gemacht habe, bei Dates, ist nach so der schlimmsten Eigenschaft zu fragen, weil Caro meinte dann, für sie ist das irgendwie wichtig, weil man dann Leute total tief kennenlernt. Und ich finde es auch spannend, so von Menschen zu erfahren, was schätzt du so als deine schlimmste Eigenschaft ein? Hat auch ein bisschen ein Bewerbungsgespräch-Vibe vielleicht, aber eigentlich ganz interessant.
Und Hanna besteht den Mindset-Test mit ihrem Outlook und ihrem positiven Outlook. Vielleicht haben sich da sogar zwei gefunden.
Mhm. Lina, was würdest du sagen, ist deine schlimmste Eigenschaft?
Meine schlimmste Eigenschaft ist, dass ich jetzt kommt blöd. Ich glaube, ich kann sehr eifersüchtig sein. Mhm. Ich acte dann nicht on it, aber ich habe dann, glaube ich, schon sehr blöde Gedanken teilweise. Also ich glaube, das ist was mit mir eskalieren könnte, dass ich sehr eifersüchtig bin. Und ich bin auch sehr unstrukturiert manchmal oder habe die Tendenz dazu. Aber es sind beides Sachen, wo ich versuche, da dagegen zu arbeiten, würde ich sagen. Unstrukturiertheit und Eifersucht. Nicht nur in der Liebe, sondern auch allgemein. Auch wenn jemand irgendwie was hat, was ich auch gern hätte oder irgendwas erreicht, was ich auch gerne erreichen würde, dann struggle ich damit ziemlich. So, das stört mich auch in mir selber, aber genau, keine Ahnung. Was ist deine?
Ich glaube, meine schlimmste Eigenschaft ist, dass ich mich sehr massiv in Gefühle reindrehe, im Sinne von, ich steigere mich dann halt rein. Also wenn ich trauere, dann trauere ich massiv. Wenn ich wütend bin, bin ich super wütend. Wenn ich glücklich bin, bin ich extrem glücklich. Also meine Ausschläge in die Extreme sind einfach schon echt heftig. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass ich mich das selber ein bisschen einfacher rauskriegen würde, weil das auch echt anstrengend ist, Sachen so intensiv immer gleich zu fühlen. Und ich habe da, bis auf, dass ich dann ins Gespräch mit anderen Leuten gehe und das einmal quasi so rausrotzen muss, sodass es irgendwie sich weniger intensiv anfühlt, habe ich da auch noch keine guten Strategien. Das heißt, wenn ich keine Person um mich rum habe, die mit mir drüber spricht, wie es mir geht. Deswegen voll gut, dass ich jetzt einen Podcast habe.
Yay.
dann hänge ich halt echt in solchen Gefühlen drin. Und das ist schon echt anstrengend. Und ich glaube, das ist intensiv. Auf jeden Fall ein richtig gutes Thema, über die schlimmsten Eigenschaften zu reden. Und ich finde, insgesamt haben Hanna und Caro ein super offenes, nettes Gespräch. Und ich fühle die beiden irgendwie.
Ich fühle es auch. Mal gucken, was da noch draus wird. Ich freue mich. Dann Happy Hour steht an, ne?
Nee, wir haben nochmal kurz, nochmal Paula und Dora wird nochmal aufgebloppt. Und Paula beschließt, dass sie gehen will.
Ja.
Und Dora sagt, dann gehe ich mit.
Ja.
And I loved it.
I loved it.
Und die wievielte Kandidatin geht mittlerweile freiwillig aus der Villa?
Wir hatten Jay.
Anastasia.
Anastasia, obwohl Anastasia war halt krank.
Würde ich trotzdem dazu
zählen. Okay, Anastasia, Paula, Dora, Sarah.
Wir haben gerade auch noch wichtig, wir haben gerade auch über Annika Zion, die YouTube-Videos zu Princess Charming unter anderem macht, haben wir gehört, dass ein Vöglein ihr gezwitschert hätte, dass Sarah eigentlich auch freiwillig gegangen ist. Das ist von keiner Seite irgendwie offiziell bestätigt, aber macht meiner Meinung nach in dem, wie wir das gesehen haben in der Folge, irgendwie Sinn.
Wir haben Katharina vergessen.
Katharina ist freiwillig gegangen.
Das heißt, Hannah hatte Durchfallquote von über 25%.
Wow.
Ist auch okay, ich hätte auch eine hohe Quote, ja, aber es ist für eine Dating-Show schon hoch. Naja, gut, für die zwei. Und die zwei haben auch gleich die Gelegenheit, das zu äußern in der Happy Hour. Hannah kommt nämlich rein. Ich glaube, das Motto war Anzüge für die Happy Hour oder das inoffizielle Motto.
Ich weiß es nicht so richtig, aber...
Jackett, Blazer, können die uns das mitteilen, wie bei RuPaul's Drag Race? Ich verliere den Überblick.
Sie waren auf jeden Fall alles sehr bunt angezogen.
Ja, das ist immer der Fall.
Und Hannah...
I don't know. Ach. Ja, das Jackett war okay. Ja. Nicht ihr bester Fit, aber auch nicht ihr schlechtster bei weitem.
Ja, ja, das stimmt.
Und dann?
Haben wir nochmal eine Situation, wo Hannah sich zu den anderen aufs Sofa setzt und sie sprechen nochmal ein bisschen intimerer Moment über ihre Elternhäuser. Hannah, die darüber spricht, dass sie mit einer sehr katholischen Mutter aufgewachsen ist und welche Struggles das mit sich gebracht hatte. Und Sapsho, die darüber spricht, wie es ist, lesbisch zu sein und in einer chinesischen Familie aufzuwachsen und wie wenig Akzeptanz sie da zum Teil von ihren Eltern gekriegt hat oder bekommen hat, fand ich auch echt einen super wichtigen Moment, gerade auch was Repräsentation von queeren asiatischen Menschen angeht und so kulturelle Unterschiede auch, und schön, dass Sapsho da nochmal so einen großen Inhalt einfach auch bekommen hat.
Naja, es ist ja nicht Inhalt oder politischen Inhalt, es ist halt Sapschos Leben. Ne?
Ja, ja, ja. Oder halt Repräsentation einfach, dass dieses Thema wenigstens nochmal irgendwie Raum gefunden hat, weil ich glaube, das auch super, super wichtig ist für ganz viele asiatische Queers. So.
Und wir merken halt wieder unter irgendwelchen One-Linern oder irgendwie auch Aussagen, die wir natürlich auch zu Recht kritisiert haben, denke ich, stecken halt auch Menschen irgendwie, die Verletzungen erfahren haben, deren Ausmaß ich mir vor allem jetzt zum Beispiel jetzt nicht in Ansätzen vorstellen kann.
Mhm.
Kann man ja auch für Hannah sagen, die auch so ihre Struggles mit der Familie hat. Und ja, ich glaube, ich kann mit der Experience jetzt nicht relaten. Ich hatte eine harte Coming-out-Zeit, aber ich würde sagen, der Härtegrad wird mit der Zeit ein bisschen weicher. Ja, ist einfach schlimm, dass manche Leute, vor allem Leute, die trotz ihrer Fehler, die wir schon kritisiert haben, oder ihrer Shortcomings, die wir kritisiert haben, eben doch Großes tun, indem sie sich öffentlich eben zu ihrem Queersein bekennen.
Ja, voll. Und damit eben diese Repräsentation schaffen. Dann von diesem Sofa aus gehen wir in die Szene, wo Paula und Dora mit Hannah reden und die das Hannah eröffnen. Und Hannah
spitzt. Sie spitzt.
Sie ist erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
Was ich verstehen kann, ja. Weil egal was passiert ist, die haben wirklich am Tag davor noch zweimal geknutscht und hatten ein Übernachtungsdate. Like, I get it. Das ist schwer. Und sie weiß halt nichts davon.
Mhm.
Ich verstehe das auch, dass der erstmal ihre Visage ein bisschen fällt. Trotzdem, sie hätte sich ein bisschen zusammenreißen können und vielleicht noch ein bisschen lachen können oder so.
Ja, sie hat dann auch eben direkt so diese Fragen, wann hat das angefangen, hat im Einzelinterview den Kuss nochmal angesprochen und auch gemeint, dass Paula ein extremes Interesse am Übernachtungsdate gezeigt hat. Whatever that means.
Es ist alles eine Verschwörungstheorie.
Ja, und wir wollen eigentlich nicht diesen verschwörungsideologischer Podcast werden. Da müssen
es
wir aufpassen.
Ist heute ein verschwörungsideologischer Podcast. Sorry, Tatjana.
Okay, dann sind wir da voll drin. Dann gibt es noch ein Gespräch mit Tai, in dem jetzt aber auch irgendwie nichts groß Neues rauskommt. Was nochmal die Spannungskurve zum Bersten bringt, ist Jessie, die packen will.
Ich lieb's. Oh Gott, ich lieb's. Definitiv. Oh, ich liebe Leute, aggressiv ihre Koffer packen. Ich war so, Paula, enable sie. Sag ihr, dass sie weiterpacken soll. Weißt du was, ich meine, halt sie nicht zurück. Lass sie eskalieren. Und hier ist das Ding. 100%. Das ist was, wo man sieht's und man versteht's irgendwie nicht. Man denkt so, hä, irgendwie, keine Ahnung, voll übertrieben. Nee, I have been that girl. Ich habe auch schon 3-4 Sekt getrunken und ich bin total ausgerastet und habe eine dramatische Szene abgezogen. I have been that girl. Und ich kann dir sagen, ihr wart auch schon mal, if you identify as a girl, you have been that girl. Und heute war Jessie Dead Girl.
Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, also es wurde lange, lange auf diesen Moment, glaube ich, hingeeditet.
Ja klar, machst du sowas in einen Teaser oder in einen Trailer für die Woche drauf, wenn jemand dramatisch seinen Koffer packt.
Aber auch die ganze Folge mit diesem Jessie ist super eifersüchtig und ich fand es dann am Ende eigentlich nicht so dramatisch.
She was just feeling a certain kind of way. Yeah. Und dann hat sie halt ein bisschen eine Szene gemacht. Schau auf Fernsehen.
Paula bremst sie. Jessie packt nicht. Jessie bleibt da.
Schade, ich hätte so keinen Fun. Wenn Jessie jetzt doch gegangen wäre, Hannah hätte einen Nervenzusammenbruch bekommen.
Voll. Und dann sehen wir die Nacht der Entscheidung, Kettenabnahme. Paula und Dora gehen zwischen den Kerzen von dannen. Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, wie viel Druck auf den beiden jetzt lasten
auf
muss.
Social Media. Also wow, zu Recht auch, weil das war schon eine süße Story, die wir da erzählt bekommen haben. Wow, die sind voll süß. Jetzt Interesse ist halt riesig. Ich hoffe, die zwei kommen damit irgendwie klar, egal wie es zwischen den beiden ausgegangen ist. Ich meine, das ist dieses Ding. Selbst wenn man danach gemerkt hat, es passt nicht, man hat in dem Moment auf sein Herz gehört. Die zwei haben offensichtlich, egal wie das romantisch in die Richtung geht, eine tiefe Sympathie füreinander. Das sieht man durch den Bildschirm durch und genau.
Voll. Ich bin ein großer Fan davon, einfach Sachen zu probieren und zu gucken, wie sie sich anfühlen. Und wenn man dann irgendwann, merkt, ja gut, hat sich jetzt doch nicht oder fühlt sich nach einer Weile nicht so an.
Ich freue mich schon auf das große Wiedersehen.
Ich auch. Reunion Show. Wir sind sehr gespannt. Dann kommt die offizielle Kettenabnahme.
Das kriegen alle eine.
Nee, Subshow geht.
Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, Tatjana. Außer natürlich, wer vorgerufen wird, ist Maria und Subshow. Und ich dachte mir so, wie Maria jetzt wirklich heimgeht. Vor allem, klar, Maria war schon auf Gruppendates, aber dann sagt Hannah, ja, ich habe es noch nicht kennengelernt. Hey, Maria hat dich immer angesprungen, wenn du reingekommen bist und immer mit dir getanzt und auf Gruppendates immer mit dir geredet. Ja. Sorry, es liegt nicht an Maria. Also tu nicht so, als wäre das irgendwie so ein gesellschaftliches oder ein gemeinschaftliches Ding. Dann nimm Maria doch auf ein Einzeldate, was sie ja macht nächste Folge. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und aber dennoch fehlt die Wahl auf Subshow, die Hannah zwar sehr mag, aber wo trotzdem der romantische Vibe nicht da ist. Und Subshow sagt nun mal eine ihrer klassischen One-Liner und sagt, alles gut.
Alles gut.
Alles gut.
Alles gut.
Ja. Sabcho, also wir mussten es auch nochmal sagen, als sie den Rücken gekehrt hat zur Kamera, in Character.
Ja.
Man kann nicht sagen, dass sie langweilig war. Ja.
Ja. Das kann man echt nicht sagen. Ist natürlich die Frage, hätt's manche dieser Aussagen
nö.
Gebraucht?
Nö.
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 Aber gut, dass sie da war.
Sie war da. Sie war da. She truly was. Und jetzt sind nur noch 6 Leute.
Das ist echt
krass. Das ging jetzt like this.
Ja, wenn,
wir ernähren uns dem Ende zu.
Wenn andauernd Leute da rausbloppen freiwillig, dann bleibt halt auch nicht viel.
Die zweite Staffel Princess Charming hat nur 4 Folgen.
wir haben noch 3 Folgen.
Ja, und die Wiedersehensshow. Wow, ich bin echt gespannt. Wer denkst du, dass das Rennen jetzt macht at this point? Paula ist jetzt raus.
Ich bin bei Caro, hundertprozentig. Enthusiastically Caro.
Ich leg mich fest. Im Finale werden stehen Jessie, Laura und Caro.
Ich glaube Laura nicht.
Okay, und wer sonst? Wer dann?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wer noch drin ist.
Ja, überleg mal. Das solltest du eigentlich wissen. Jasmin Amelia ist noch dabei.
Okay, doch Laura. Okay, ich bin doch...
Maria und Tai.
Oh, wobei, nee, ich tausche Tai mit Laura.
Okay, aber trotzdem sind wir dann doch relativ konform miteinander. Und dann bleibt uns für heute eigentlich nur noch eine Sache zu tun, nämlich die Bitch der Woche zu krönen.
Dora.
Dora? For sticking out and being trustful, dass...
Sie war einfach stringent.
Ja.
Sie hat letzte Woche ihr Herz schon geöffnet und gesagt, ich bin eigentlich bei Paula. Es hat sich ausgezahlt, ehrlich und offen zu kommunizieren. Paula hat auch gemerkt, okay, it's Dora. I want to meet and date. So, für mich. Dora, weil sie erreicht hat, was sie erreichen wollte, weil sie ihr Mindset reingeputtet hat.
Aber sie hat's nicht erreicht durch Zwang, sondern dadurch, dass sie gesagt hat, was sie fühlt.
Ja, genau.
Deswegen Glückwunsch, Dora. Du bist zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal, außer du pullst noch irgendeinem coolen Stunt in der Wiedersehensshow. Unsere Bitch der Woche in Folge 6. Hui.
Herzlichen Glückwunsch, Dora.
Glückwunsch. Auch du bekommst ein Goodiebag mit Sachen, die wir uns noch nicht überlegt haben.
Wir können keine Goodiebags versprechen.
Wir haben jetzt aber schon so vielen Leuten Goodiebags versprochen. Also, liebe Leute, es war heute wieder eine lange Sitzung mit uns. Wir hoffen, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Und hab's mit uns ausgesessen.
Zu viele Themen.
Zu viele Themen, so wenig Zeit. Und ja, aber wir freuen uns wirklich, wenn ihr es so lange ausgehalten habt mit uns. Und freuen uns schon auf nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche.
Gute Nacht.